Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und dem kleinen Rückblick auf ein sehr bewegtes Fußballwochenende nach dem Motto Kakadu, Ibiza, Hallo HSV. Und mit Kolumnisten Alex Steudel, der nach der Aufstiegsfeier des HSV, ich guck mal genau hin, wir können es ja bei YouTube genau verfolgen, keine Augenringe mehr hat. Er sieht wieder sehr nüchtern aus. Hallo Alex.
Hallo Malte, du tust gerade so, als ob ich mitgefeiert hätte. Ich habe mitgelitten, aber auf eine andere Art und Weise, als man das vielleicht glauben würde.
Dann erklär mir doch.
Aber ich konnte mich nicht wehren gegen die Feierlichkeiten, weil die fanden ja hier vor meiner Haustür statt.
Ich wollte gerade sagen, du bist doch bestimmt ein Ein-Mann-Autokorso die Schanze hoch und runter gefahren, schon während des Spiels.
Ja, das nicht, aber hier waren tatsächlich große Feuerwerkskanonen wurden hier abgeschossen in meinem Viertel. Ich wohne ja so einen Kilometer in der Innenstadt entfernt. Und ich habe gedacht, wer zum Teufel kauft sich am 26. Dezember Feuerwerkskörper, um am 10. Mai den Aufstieg feiern zu können? Also Hut ab vor so viel Optimismus, muss man sagen. Aber sie haben es geschafft. Man muss es neidlos anerkennen.
Definitiv. Und der Krach war dein Leiden? Oder wie würdest du es ausdrücken? Weil eigentlich bist du doch im Herzen HSV.
Das ist die steilste These des Jahres tatsächlich. Also, ich werde natürlich sehr, sehr häufig, also als Chef-Spotter sozusagen, werde ich natürlich zurzeit sehr häufig gefragt, was ich denn davon halte, ob ich sehr enttäuscht bin, ob ich weinen werde am Wochenende oder jubeln. Und ich sage immer Glas halb voll. Es steht eine wunderbare Saison 25-26 bevor. Also wo lässt sich's besser spotten als in der ersten Liga? Manche haben ja schon gesagt, noch 365 Tage bis zum Abstieg. Soweit würde ich zwar nicht gehen, aber natürlich ist es viel interessanter, wenn Bayern sich gegen Frankfurt oder Freiburg blamiert, als gegen, keine Ahnung, mir fallen gar keine Zweitliga-Clubs mehr ein, weil ich bin jetzt raus aus der zweiten Liga, wie du schon merkst. Ne?
Jetzt hast du schon einen freudschen Versprecher gemacht. Du hast gesagt, wenn Bayern sich blamiert. Du hast Bayern gesagt. Siehst du den HSV schon in den Gefilden des FC Bayern? Durchmarsch zum Titel.
Ein Freund postete am Samstagabend oder schrieb mir auf Samstagabend eine Einwortnachricht. Da stand nur drin Europapokal. Ja, so sind sie, die HSV-Fans.
Du zeigst ihnen den kleinen Finger und sie reißen sich die ganze Hand unter den Nagel. Aber du hast jetzt nicht schon bei Radio Hamburg angerufen, um dir so ein gratis HSV-Tattoo zu sichern?
Nee, werde ich vielleicht auch nicht tun. Es gibt schon lustige Sachen, ne? Also vielleicht so im Gesicht oder
6x10 Zentimeter, wo hast du da Platz?
Ja, die Frage ist nur, was schreibt man drauf, ne? Erstligist oder Zweitligist?
Ja, die Raute. Die Raute.
Nie mehr zweite Liga hat ja gestern der Stadionsprecher oder am Samstag der Stadionsprecher gesungen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Und jetzt davon natürlich auch nicht vergessen, Hamburg ist jetzt wieder Fußballhauptstadt.
So ist es. Zwei Erstligisten. Wer kann das sonst wirklich behaupten?
Bayern. Also das Bundesland.
Ja, gut, HSV, Hamburg ist ja auch ein Bundesland, wenn man so will. Von daher kann man es vergleichen. Aber
natürlich. Wir sind jetzt auf der Karte wieder, muss man einfach sagen.
Gekommen, um zu bleiben. So ist wahrscheinlich der Untertitel, den man dem HSV gerne geben würde aus Sicht eines Hamburgers. Gekommen, um zu fahren, die Bayern in Richtung Ibiza. 13 Bayern um Müller, Neuer und Kane sind für 2 Tage nach Ibiza geflogen. Was sagst du dazu? Darf man das mitten in der Saison? Eigentlich war es ja verboten.
Dann haben sie es halt einfach eine Woche später gemacht. Es wirft natürlich ein bisschen Fragen auf. Wenn ich jetzt Hoffenheimer wäre, würde ich vielleicht sagen, finde ich nicht so lustig, im Sinne von, dass die uns so wenig ernst nehmen, dass sie glauben, dass sie uns auch volltrunken besiegen. Die Wahrheit ist, ja, sie können sie auch volltrunken besiegen. Das ist ja genau das Problem, die Bayern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da am Wochenende irgendwas liegen lassen oder dass sie da mit einer Niederlage aus der Saison rausgehen wollen. Aber natürlich, klar, hat ein bisschen Geschmäckle. Die Heidenheimer werden es auch nicht lustig finden, bestimmt. Aber mal gut, mal schauen.
Wobei die vielleicht dann wieder Morgenluft wittern, wenn die Bayern, aber ganz ehrlich, wenn die jetzt am Sonntag und am Montag trinken und den Rest der Woche dann wieder trainieren, dann müssten sie das, sind ja nicht wir zwei, die dann noch eine Woche leiden nach, oder ich zumindest würde leiden, ich unterstelle dir das jetzt auch mal, dass du dann auch sehr leiden würdest unter einem Kater, aber die Bayern alle voll im Saft.
Also ich bin nach 48 Stunden wieder fit, ich könnte spielen, aber ja, also ich weiß nicht so recht, wie du sagst, okay, man kann mal einen, die werden sich ja auch nicht total abgeschossen haben auf Ibiza, vermute ich mal. Wobei letzte Woche haben sie ja schon, also die Videos, die man da aus dem Käfer gesehen hat, da war ja schon einiger Alkohol geflossen. Und für Gladbach hat es ja immer noch gereicht.
Also,
und dann wird es ja wohl für Hoffenheim auch reichen. Wobei es ist halt insofern speziell diesmal, dass Heidenheim ja auch auf einen hohen Sieg spekulieren muss, wenn, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, unter normalen Umständen, wer weiß, wenn sie jetzt 2-0 gewinnen und Hoffenheim gewinnt nur 1-0, dann reicht es halt nicht. Dann würden vielleicht die Heidenheimer sagen, ja, wenn sie jetzt aber normalerweise hätten sie ja 5-0 gewonnen ohne Ibiza. Und schon haben wir die Ibiza-Affäre, die neue.
Kann alles passieren, aber haben wir jetzt ein Problem mit Max Eberl, weil ich meine, das ist nicht das erste Machtwort, was er dann wieder zurücknehmen muss, das ist ja schon fast kanzlerhaft.
Ein Machtloswort war das diesmal. Ja, es ist eigentlich ein bisschen bezeichnet für diese Bayern-Saison, dass irgendwie, sie haben den Titel gewonnen, okay, sie haben natürlich in der Champions League und im Pokal Federn gelassen, sie haben ganz oft gegen gute Mannschaften nicht gewonnen. Es ist diese Führungskrise, man liest ja auch jetzt viel darüber, Vorstand, Aufsichtsrat, dass es da hakt. Gut, Kompanie ist Meister geworden, das muss man ihm geben, aber sonst hat er jetzt nicht so viel Erfolge vorzuweisen im ersten Jahr. Dann kann man wiederum sagen, ja, die kommen aber aus einer Vollkrise. Also das ist so eine Meisterschaft, die keinen so richtig glücklich macht. Also man hat ja nicht das Gefühl, dass jetzt alles wieder toll ist in München, sondern da sind schon noch ein paar Probleme. Und nächstes Jahr wird es auf jeden Fall nicht reichen, nur Meister zu werden.
Aber die Bayern haben gefeiert. Und wenn sie jetzt auf Ibiza auch feiern, das zeigt ja, dass sie ja auch eine Meisterschaft noch absolut nehmen und auch gerne nehmen und auch da sehr begeistert dann feiern und vor allen Dingen ja auch mit ganz neuen Tönen dann feiern oder auch neuen Aktionen. Der geklaute Kakadu bei Käfer hat man bei den Bayern in den 12 Jahren vorher so zumindest nicht gesehen. Also ein Teamgeist ist wieder gewachsen.
Ja, das ist ja das, was man Kompanie ja auch zugute hält, also dass er die Mannschaft wieder zusammengeschweißt hat. Es ist halt immer eine Frage, reicht so eine gute Laune-Truppe für die ganz großen Titel oder reicht es dann nur für die Bundesliga? Dass man die Meisterschaft feiert. Also wenn die schon die Meisterschaft nicht mehr feiern würden, dann müsste man sich ja wirklich Gedanken machen. Ne? Also wenn die das so Business as usual betrachten würden. Das haben sie auch verdient. Also die haben schon Leverkusen jetzt eine Antwort gegeben. Das muss man ihnen lassen. Sie haben sehr, sehr überlegen die Bundesliga gewonnen. Da kann man auch mal Kakadu klauen oder mal nach
Ibiza. Und sie haben ihn ja nur geliehen, sie geben ihn ja wieder zurück. Bin gespannt, was sie aus Ibiza mitbringen.
Vielleicht haben sie ihn ja nur geliehen, weil sie erwischt worden sind. Vielleicht wäre er sonst nicht zurückgegangen. Aber ja, ich bin nach wie vor so nicht richtig happy mit der Saison der Bayern und es ist alles irgendwie, hat sich die Saison alles komisch angefühlt. Und jetzt muss man mal gucken, was sie draus machen in der nächsten Saison. Und klar, in der Bundesliga, die anderen haben halt alle irgendwie auch nicht so richtig durchgezogen. Jeder hatte so seine kleinen Krisen. Ich guck mal, Eintracht Frankfurt könnte jetzt sogar noch am letzten Spieltag aus der Champions League rutschen. Jeder hat seine Issues. Wir haben plötzlich Freiburg auf Platz 4. Leipzig, Vollkatastrophe. Bremen, Stuttgart, Absturz. So eine Mannschaft wie Wolfsburg, 12. Also es ist schon eine ganz komische Saison gewesen und da hat halt Bayern sich, trotzdem hat sich Bayern durchgesetzt und das ist total okay dann.
Und auch stand jetzt ja mit großem Vorsprung. Du hast eben schon quasi das nächste Thema angerissen. Machen wir das doch einfach mal.
Das Thema des Tages.
Der Kampf um die Champions League-Plätze. Dann ist ja dank Eintracht Frankfurt 2:2 gegen St. Pauli, dank des zweiten vergebenen Matchballs innerhalb von 2 Wochen, der Eintracht tatsächlich am letzten Spieltag doch noch Spannung drin. Ich hatte schon echt Angst vor einer wirklich langweiligen Konferenz.
Ja, also Frankfurt ist, es gibt so ein paar Mannschaften in der Bundesliga, über die ich manchmal so Loblied-Kolumnen schreibe und immer gleich wieder bereue. Mhm. Da ist Frankfurt, ist es so eine, gut, die sind Dritter jetzt, das muss man ihnen ja schon mal lassen, das ist schon sehr, sehr gut.
Stand jetzt, aber
genau, das ist es ja. Also den langen Atem, den müssen sie ja noch beweisen. Jetzt am Wochenende haben sie den nicht bewiesen. Und dann es gibt so Mannschaften wie Dortmund und keine Ahnung, wo man auch immer denkt, okay, jetzt haben sie es begriffen und dann haben sie es wieder doch nicht begriffen. Und bei Frankfurt ist es jetzt echt so ein bisschen komisch, dass die, hätte man vor ein paar Wochen gar nicht gedacht, dass die jetzt nochmal so in Gefahr geraten. Und ja, wenn, also dass Freiburg zu Hause gegen Frankfurt gewinnt, ist jetzt nicht so unrealistisch. Und dann haben wir ein Torverhältnisspiel wieder, weil ja Dortmund gegen Kiel spielt. Und das wäre schon kurios, wenn am Ende Frankfurt da noch rausrutscht. Aber dann auch selbst verschuldet. Ich meine, wenn du am 33. Spieltag St. Pauli nicht besiegst, bist du selber schuld.
Aber was ist da los bei Eintracht Frankfurt? Geht denen jetzt die Muffe? Machen die sich jetzt die Hose voll?
Also, ich meine, das ist ja ein bekanntes Phänomen, ne? Dass wenn man den Erfolg direkt vor Augen hat, dass man dann zu viel nachdenkt und dass man dann plötzlich Fehler macht. Und ja, manchmal ist auch so, finde ich, so die Erfahrung der letzten Jahrzehnte fast schon in der Bundesliga, ist, dass die, die ums Überleben kämpfen, am Ende dann doch noch ein bisschen mehr aus sich rausholen, als die, die einfach nur für einen Erfolg kämpfen, für einen noch größeren Erfolg. Und da sind halt zwei Sachen zusammengekommen wahrscheinlich am Wochenende. Aber jetzt müssen sie halt zeigen. Also wenn sie nicht, wenn sie in Freiburg keinen Punkt holen, dann haben sie es halt auch einfach nicht verdient. Und dann haben sie sich einfach wahrscheinlich zu viel Kopf gemacht um das Thema Champions League.
Europa League wäre dann maximal noch ein Trostpreis für die Eintracht. Das würde im Umfeld aber dann auch schon wieder Unruhe bringen, nachdem man ja gedacht hat, okay, da ist jetzt alles wirklich in trockenen Tüchern, das ist alles ruhig, das ist Friede, Freude, Eierkuchen. Topmöller ist angekommen, hat geliefert. Würde der da aus deiner Sicht dann auch nochmal in Frage gestellt, wenn eben jetzt zum Ausklang der Saison dieses große Ziel, was greifbar ist, dann doch nicht zugepackt wird?
Klar, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil er hat ja schon Gutes geleistet. Er hat ja auch schon wieder, hat er ja auch bluten müssen, was Spieler angeht. Marmoush mussten sie abgeben. Ich meine, das ist schon, also wenn der geblieben wäre, würden wir die Diskussion jetzt nicht führen, wahrscheinlich. Aber klar, Europa League ist dann natürlich echt schon Cup der Verlierer, sage ich nur.
Wie würde ja auch dann für den, gesagt hat. Für die nächste Saison, wenn es dann um neue Spieler geht, weil man muss ja irgendwo das auch auffangen, was dann möglicherweise auch noch abgeht. Wir haben ja letzte Woche mit Christopher Michel dann auch hier im Podcast über die Eintracht gesprochen, da eigentlich schon den dritten Platz quasi für zementiert erklärt. Jetzt hat es der Fever-Pitch-Fluch wieder zugeschlagen. Aber Ekitike wahrscheinlich weg, brauchst einen neuen Stürmer, kriegst du wahrscheinlich aber nicht in der Kategorie, wenn du eben keine Champions League spielst.
Das ist schon krass, was das für Auswirkungen hat, ne? So ein, dann in dem Fall so ein Spiel. Ich meine, bei Leipzig war es ja jetzt auch am Wochenende, dann kommt jetzt gleich die Diskussion, gehen die ganzen Spieler jetzt weg? Wer kommt denn noch nach Leipzig, wenn die nicht mal, womöglich nicht mal in der Conference League spielen? So. Und Frankfurt, klar, ist dasselbe. Ist natürlich dann schwieriger, gute Spieler dahin zu kriegen. Die Frage ist ja so, wenn mal die Frage an dich. Frankfurt, Freiburg, Dortmund. Wen würdest du sagen, gönnst du es am wenigsten von den dreien?
Als Bayern-Sympathisant sicher hätte ich jetzt über Jahre hinaus immer gesagt Dortmund. Aber die haben sich so wieder nach vorne gespielt, dass ich das eigentlich gar nicht möchte. Och, ich bin eigentlich so neutral. Ich sage ganz persönlich aus anderen Gründen, die fußballerisch keine Beziehung haben, Frankfurt. Frankfurt. Aber also, sage ich nie laut.
Ja, aber guck mal, wie schön, also jetzt aus sportlicher Sicht, ne, ich sage jetzt mal, wollen wir in der UEFA 5-Jahres-Wertung viel punkten und wollen wir Aussichten haben, weit zu kommen, würde man wahrscheinlich sagen, Frankfurt und Dortmund sollen es schaffen. Ja. So, ne?
Aus den Punkten definitiv, ja.
Aber Freiburg in der Champions League, das ist doch die eigentliche Sensation dieser Saison, oder wäre es?
Ja.
Freiburg hat noch nie Champions League gespielt. Die waren zwar mal Dritter unter Volker Finke, aber da durfte ja nur der Erste. Da durften ja nur die Champions in die Champions League. Ja. Darf ja jeder. In England dürfen jetzt, glaube ich, die ersten, dürfen jetzt 6 Mannschaften in die Champions League. So. Finde ich auch sehr lustig. 6 Champions. Aber Freiburg in der Champions League, das ist doch SC Freiburg gegen Real Madrid. Ich meine, die haben ein neues Stadion, die haben eine Landebahn direkt neben dem Stadion. Das finde ich ja großartig. Also für die Clubs ist es ja toll. Die können da direkt landen und wieder wegfliegen. Aber das ist doch großartig. Champions League, das will ich auf jeden Fall, sage ich. Da, ob mit Sympathien oder nicht Sympathien, ich will Freiburg sehen, wie die gegen Paris Saint-Germain spielen und wie die, keine Ahnung, in San Siro bestehen. Und herrlich. Also das muss einfach sein, finde ich. Das wäre
Julian
richtig
Schuster
traurig.
im Anzug.
Julian
Geiles Bild.
Schuster aus Bietigheim-Bissingen im Anzug. Habe ich ja gestern nachgeguckt. Der hat ja ganz schön viele Bundesligaspiele gemacht. Ich glaube, 99,9% für Freiburg und 0,1% für den VfB Stuttgart. Und er war mal Torschütze des Monats, weil er ein Eckballtor geschossen hat. Also diese ganze Mannschaft, das ist ja auch klar, das ist immer so ein Klischee, ne? Die kleinen Freiburger, das sind ja auch alles irgendwie gestandene Spieler. Und die sind ja auch übrigens gar nicht so jung, wie man denkt. 14, auf Platz 14 der Jugendtabelle nur in der Bundesliga. Aber trotzdem, das Publikum, da hätte es mal verdient. Die Stadt hat es verdient. Also die sind jetzt schon so lange dabei und haben so oft schon oder immer wieder mal dran geschnuppert. Die sind zwischenzeitlich abgestiegen und jetzt könnten sie Champions League erreichen. Super Geschichte. Bin ich auf jeden Fall dafür.
Mit dem Jobrad in die Königsklasse.
Genau. Mit dem geleasten Fahrrad in die Königsklasse. Ja,
Ja,
das ist
schön, so
doch
ein
echt toll.
Lastenrad neben den Ferrari stellen.
Aber auch verrückt, dass ein Trainer wie Schuster das schafft, nachdem die jetzt Volker Finke hatten und dann hatten sie Christian Streich, die hatten so richtige Trainergötter und Legenden. Und jetzt kommt der Schuster und innerhalb von 10 Monaten schafft er das, was die beiden nicht geschafft haben. Ist schon verrückt.
Aber wie erklärst du
Gut.
das? Ruhe, Kontinuität und dann eben den Leuten einfach auch Vertrauen?
Ja, natürlich spielt die Ruhe schon eine Rolle, glaube ich. Da ist auch irgendwie, da wird auch richtig schlau zugekauft. Also, die haben vor Saisonbeginn für 10 Millionen Euro neue Spieler geholt. Also, das sind alle anderen Clubs, schämen sich ja. Also, wenn man schaut, was da alles ausgegeben wurde, 50, 60, 70, 80 Millionen, so. Die geben 10 Millionen aus und kommen womöglich in die Champions League. Das ist schon nicht schlecht. Dann haben sie natürlich auch ein paar Spieler, die da jetzt gerade durchstarten. Und Grifo immer super, auch jetzt am Wochenende. Das ist schon echt, muss ich als Schwabe sagen, ausnahmsweise kommt aus Baden auch mal was Gutes.
Also die Eintracht braucht nur einen Punkt. Freiburg muss gewinnen. Was hältst du da für wahrscheinlich oder wie gehen die es an? Weil man hat ja bei Eintracht Frankfurt gegen St. Pauli gesehen, die starten stark und dann sind sie komplett naiv. In ihrer eigenen Naivität gefangen irgendwo.
Ja, aber das Problem ist jetzt halt, jetzt denkt Freiburg die ganze Woche.
Ja, glaubst du
Jetzt
wirklich,
ist,
dass die
ja,
groß drüber nachdenken und dass sie
die
nicht
denken
sagen, oh
jetzt
komm.
plötzlich, oh Gott, wir müssen gewinnen. Ein Unentschieden reicht uns nicht. Wir müssen gewinnen. Wir können die Champions League schaffen. Alle glauben, dass wir das schaffen können. Oh je, oh je, oh je. Da hat jetzt natürlich Frankfurt einen kleinen Vorteil, weil die kennen natürlich diese ganz harten Situationen besser, durchs internationale Geschäft und so weiter. Freiburg hat da echt so eine Sandwich-Sache da gerade am Laufen. Ne? Frankfurt im Stadion, Dortmund im Nacken. Unentschieden könnte natürlich reichen, wenn Dortmund auch nur unentschieden spielt gegen Kiel. Aber das ist ja quasi, wie soll man jemals gegen Kiel unentschieden spielen? Ich weiß gar nicht, wie es gehen soll. Als
Zumal die
Dortmund
schon abgestiegen sind, aber ich
zu
meine,
Hause. Ne?
Mannschaften zu Hause empfangen, für die es um nichts mehr geht und dann ein großes Ziel
Ja.
aus den Augen verlieren. Ich meine, Dortmund-Liker geht es ja fast nicht.
Und Dortmund hatte ja schon mal die Situation, wo sie eigentlich nur gegen Mainz ein schön hübsches kleines Ergebnis brauchten und haben es nicht
Richtig.
geschafft vor lauter Nervosität. Ist aber nochmal was anderes als Meister werden, glaube ich, jetzt die Situation. Aber es wird auf jeden Fall ein spannender Zweieinhalbkampf, weil die zwei spielen ja gegeneinander. Absolut gut. Wenigstens eine Sache, die spannend ist am letzten Spieltag. Wenigstens eine Sache, weil ansonsten das ist ja eine. Sonst ist ja eine Katastrophe. Ne? Die Absteiger stehen fest. Heidenheim oder Hoffenheim, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist auch nicht so wichtig am Ende. Beides Haheims so für diejenigen natürlich schon und für die Fans klar. Wir wissen ja auch, selbst der es nicht schafft, wird dann wahrscheinlich die Relegation gewinnen, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit. Keine Ahnung. Also, dass wenigstens da ein bisschen Spannung da ist, ist kein allzu großer Trost, aber immerhin etwas.
Wenn du dich jetzt festlegen würdest, wer schafft denn die Champions League? Wenn du da jetzt tatsächlich raten müsstest, also von Freiburg oder Frankfurt, weil auf die Dortmunder kommen wir gleich noch.
Also ich glaube, also wenn ich jetzt mein ganzes Vermögen verwetten würde, würde ich wahrscheinlich sagen, Freiburg spielt unentschieden und ist raus und Drama pur. Aber das ist nur die vernünftige schwäbische geldgerichtete Annahme. Schöner wäre es, wie gesagt, wenn Freiburg gewinnt. Dann täts mir tatsächlich ein bisschen um die Frankfurter leid, weil die ja eigentlich schon eine konstantere Saison gespielt haben und Dortmund schon so richtig, richtig abgestürzt ist und so richtigen Dreck gespielt hat. Und das auch eine so teure Mannschaft ist mit so vielen Superspielern, die alle versagt haben zwischendurch, dass es eigentlich fast, dass man es ihnen fast nicht gönnt, dass es dann doch noch schaffen. Warum muss ich gerade an HSV denken? Weiß nicht genau. deswegen, ja, also es wird auf jeden Fall interessant. Es wird auf jeden Fall emotional bestimmt und bestimmt wird der Einzug in die Champions League härter gefeiert als so eine normale Meisterschaft in der Allianz Arena. Vor allem in Dortmund. Es ist interessant.
Aber gucken wir nochmal auf Dortmund. Niko Kovac scheint da ja tatsächlich den Laden wirklich in den Griff gekriegt zu haben. Gregor Kobel hat es nach dem Spiel gegen Leverkusen nach dem 4:2 nochmal gesagt. Er lässt nicht viel durchgehen, aber genau das brauchen wir auch. Er ist sicher eine andere Kultur, ergänzen wir mal, als Terzic, Şahin und andere. Also die brauchen jemanden, der ihnen in den Allerwertesten tritt, damit sie performen, so wie Brandt gestern, der dann auch gezeigt hat, dass er zumindest in einem Spiel mal besser sein kann als Wirtz. Oder vielleicht gleich gut.
Ja, ich bin mal bei Kovac auch noch nicht so ganz sicher. So, ich bin nicht der aller, also Kovac als Typ, Mensch, fand ich immer super. Als Trainer hat er mich noch nicht so richtig überzeugt, seit er in Frankfurt weg ist. Er hat jetzt eine kleine Wende geschafft. Man muss dazu sagen, dass diese Serie, die sie hatten, schon, die musste man schon auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ne? Da war das Spiel gegen Barcelona, die eh schon weiter waren quasi. Dann kamen mehrere Spiele nur gegen Krisenclubs, die sie gewonnen haben. Okay, dass sie jetzt in Leverkusen gewinnen. Jetzt könnte man sagen, okay, die haben schon gefeiert und so. Nee, das war schon gut. Aber ich fand, diese Serie stand schon so ein bisschen auf tönernen Füßen. Da muss man mal gucken. Da muss man wirklich gucken, wie das läuft, wenn der die ganze Vorbereitung und alles hat, ob der das wirklich da alles in den Griff kriegt. Und ja, die haben jetzt ein paar, glaube ich, ganz gute Personalentscheidungen getroffen. So ein paar Spieler, die einfach irgendwie nicht konstant spielen können, obwohl sie eigentlich das Potenzial haben, auszusortieren. Auf jeden Fall interessant, was da nächste Saison passiert. Aber mir reicht es nicht für diese Saison jetzt noch die Champions League zu gönnen und Freiburg in die arme, fiese Europa League zu schicken. Nein.
Aber wenn sie tatsächlich die Champions League noch erreichen sollten, dann haben sie ja zusammen Champions League und Club-WM nächste Saison erstmal zum Einkaufen Kohle ohne Ende, mit der sie gar nicht gerechnet hätten.
Absolut. Ich meine, das darf man nicht vergessen. Diese Club-WM ist ja wirklich die größte Wettbewerbsverzerrung, die sie gab. Die beiden, die da mitspielen, die verdienen ein Schweinevermögen dort. Und wenn die womöglich noch weiterkommen, was ja jetzt gar nicht so unrealistisch ist, da kannst du ja über 100 Millionen machen nochmal. Mhm. Einfach so, nebenher. So, früher hast du im Sommer ein Freundschaftsspiel in Erkenschwick gemacht und hast 3.000 Euro gekriegt. Jetzt fährst du in den USA und kriegst 100 Millionen. Wie hart ist das für die Konkurrenz eigentlich, ne? Dafür, dass das ja auch so ein komplett undurchsichtiges Ding ist, ne? Also, da ist die Club-WM und der eigentlich amtierende deutsche Meister ist gar nicht dabei, also als es entschieden wird, sondern die Bayern und Dortmund, einfach nur, weil die einfach mehr Kohle reinziehen. Sehr zweifelhafte Veranstaltung. Natürlich werden wir es alle gucken und werden es alle dann, wenn es dann stattfindet, total ernst nehmen. Aber es ist wie mit der Nations League. So. Solange jemand gut spielt, den wir kennen, ist es super. Und wenn es nicht so ist, denken wir, was ist das für eine Scheißveranstaltung. Aber das muss man sich echt mal geben. Also die Clubs, die eh schon einen Haufen Kohle haben, werden da eingeladen, quasi nach einer seltsamen Koeffizienzmethode nominiert. und verdienen sich da dumm und dämlich und können dann einfach die absoluten Top-Spieler kaufen fürs nächste Jahr und den Abstand wirklich vergrößern. Ja.
Wobei ja, du hast eben deine Zweifel an Kovac angesprochen. Kann der mit so viel Geld umgehen? Als er damals bei Bayern war, wollte er Kevin Vogt haben.
Und er wollte Thomas Müller aussortiert vor 100 Jahren.
Der wusste damals schon, dass Thomas Müller irgendwann mal alt wird.
Der wusste damals schon, dass Thomas Müller irgendwann 40 wird. Aber wie gesagt, ich habe da so meine Zweifel. Natürlich kauft er ja nicht selber die Spieler ein. Die Dortmunder müssen sich da aber auf jeden Fall was einfallen lassen. Diesmal nicht nur was sie ja oft gut machen, also super Talente holen, die sich dann dort entwickeln und eine Mischung mit Leuten, die schon gut sind oder die schon Erfahrung haben. Aber es muss auch, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen, was die Motivation und das Menschliche angeht, besser passen. Mhm. Also das war einfach nichts letzte Saison. Dieses Emre Can, Julian Brandt Gedudel, das war mir einfach zu viel. So mal ein gutes Spiel machen, dann wieder großkotzig, dann wieder dreimal unterste Schublade spielen. Da finde ich, muss einfach, da ist ein Trainer gefragt. Wenn man jetzt pro Kovac ist, sagt man, ja, das hat er so in den Griff gekriegt einigermaßen. Er hat jetzt mal die Pflaster drauf und die Baustelle ein bisschen zugeschüttet. Aber jetzt geht es ja um Entwicklung in der neuen Saison. Da jetzt geht es darum, kann er jetzt etwas ganz Neues da aufbauen? Und die Chance hatte ja jetzt, ist ja auch okay. Ich bin nach wie vor vorsichtig pessimistisch, aber lass mich gern eines Besseren belehren.
Also glaubst du noch nicht, dass der BVB das neue Bayer Leverkusen wird?
Na, das wäre ja auch nicht so gut, weil das neue Bayer Leverkusen ist ja nicht so. Achso, du meinst jetzt im Sinne von
Bayernjäger Nummer 1.
Ja.
Oder möglicherweise.
Man hofft ja seit langer Zeit, das ist ja ein ständig wiederkehrendes Thema, mal auf eine Mannschaft, die das über einen längeren Zeitraum hinbekommt. Jetzt hatten wir alle auf Leverkusen gehofft. Ich glaube tatsächlich, der Zug ist jetzt abgefahren. Ich glaube nicht, dass Leverkusen jetzt auch mit den Umwälzungen wird zu Bayern, Trainer weg. Die anderen werden auch nicht jünger. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Dann sind wir jetzt wieder bei Bayern und Dortmund. Dortmund hat es halt echt sträflich vernachlässigt, diese Aufgabe. Frankfurt ist, glaube ich, auch noch nicht so weit. Die lassen dann halt doch auch immer wieder personell federn. Und wenn wir ganz ehrlich sind, der SC Freiburg wird nie der große Bayernjäger werden. Und dann sind wir wieder bei dieser Diskussion, wie wer macht das eigentlich mal richtig spannend da in der Bundesliga und nicht nur für ein Jährchen. So wie es auch in England ja jetzt ein paar Jahre lang ist. Ne? Da wechselt es ja auch durch. Sind dann wieder Mannschaften oben, denen man das auch zutraut auf lange Sicht. Und die haben natürlich auch alle Kohle ohne Ende. Das hat uns dann auch anders. Aber schön wär's mit Dortmund. Ich habe, wie gesagt, meine Zweifel. Selbst Dortmund-Fans haben ihre Zweifel. Übrigens, ich kenne ja einige. Die glauben alle, die sind alle so abgebrannt von der letzten Saison. Die glauben auch nicht so an so viel. Ist ja auch immer ganz gut, die Erwartungen niedrig halten. Da kann man nicht enttäuscht werden.
Aber die Erwartungen in Leverkusen sind wahrscheinlich immer noch ein bisschen größer, dann auch für die neue Saison, trotz der ganzen Abgänge, weil es ist ja nicht nur Wirtz, es ist nicht nur Tah, es ist nicht nur der Trainer, Boniface vielleicht, Frimpong. Also da wird eine riesen Achse dann letztlich auch wegbrechen. Was mit Xhaka ist, weiß man ja auch so genau auch noch nicht. Und es kommt möglicherweise Cesc Fabregas als neuer Trainer. Der wird zwar unheimlich gehypt, weil er mit Como den Klassenerhalt geschafft hat, aber wenn ich das mal so vergleiche, und mir ist das zu sehr, wir kopieren einfach nochmal die Idee mit Alonso und hoffen, dass es genauso gut funktioniert.
Also ich hoffe mal, dass das nicht der Grundgedanke war bei der Verpflichtung. Okay, wir kopieren das System, wir brauchen irgendeinen Spanier, dann nehmen wir halt den. Also die werden sich ja den schon angeguckt haben, hoffentlich.
Ja, die Parallelen sind ja da einfach.
Die Parallelen sind auf jeden Fall da, aber der muss ja schon was können. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, als Alonso Leverkusen-Trainer wurde, habe ich auch gedacht, was soll das denn jetzt? Der Typ hat irgendwie die zweite Mannschaft der war irgendwie in der zweiten Liga trainiert und jetzt soll er plötzlich Bayernjäger werden. Und das hat er ja nun sensationell geschafft. Also vielleicht kann Fabregas sowas auch, vielleicht wissen die mehr als wir, keine Ahnung.
Bestimmt.
Aber ja, also wenn man einfach nur die kalten Fakten nimmt, da ist ein Trainer, der ist halt der hat eine Mannschaft vom praktischen Klassenerhalt geschafft und aus der zweiten Liga kommt. Und keiner weiß, wieso er nach Como gegangen ist. Vielleicht, weil es da so schön ist. Und vielleicht ist er aber auch ein super Taktiker. Da muss ich gestehen, bin ich nicht tief genug drin. Aber es ist halt, die Voraussetzungen sind halt nun wirklich nicht die besten momentan. Ne? Also die Mannschaft löst sich auf, der Trainer ist weg, die ganze Euphorie ist jetzt erstmal weg. Dieser Glaube, man kann alles kippen in letzter Sekunde, ist ja diese Saison schon mit diesen Protagonisten weg gewesen. Weiß nicht, da muss eine Art von neuer Philosophie oder Einstellung oder wie auch immer her. Und auch das, die sind jetzt im Umbruch und da kann man jetzt nicht sagen, das sind die Bayernjäger. Momentan muss man sagen, mit der Wirtsverpflichtung und Musiala kommt zurück, fällt mir jetzt niemand ein, der nächste Saison irgendwie da entscheidend eingreifen sollte. Das ist so.
Dann gucken wir noch auf ein Thema.
Außer der HSV natürlich.
Was sonst noch so los
Exakt
ist.
Exakt das, genau das wollte ich sagen. Wir hatten es ja schon einstiegsweise dann schon mal probiert, den HSV in diese Region hochzuheben. Aber wenn wir von der Trainerposition ausgehen und sagen, Kovac hat es geschafft, Dortmund in den Hintern zu treten. Toppmöller ist jetzt gefordert, in dieser Schlussphase die Eintracht nochmal zusammenzupacken und eben was zu tun und zu sagen, Cesc Fabregas oder wer auch immer auf Alonso folgt, hat eine große Aufgabe zu erledigen, ist aber unheimlich wichtig für den Gesamterfolg der Mannschaft, dann kommen wir an Merlin Polzin natürlich nicht vorbei. Wie wichtig ist der denn aus deiner Sicht dafür, dass es beim HSV jetzt im verflixten siebten Jahr dann doch endlich geklappt hat, dass man ja, zurück ist in der ersten Liga?
Also das ist auch so eine Sache, die ich nicht für möglich gehalten hatte. Finde ich natürlich auch super irgendwie. Wen haben die alles geholt, um aufzusteigen? Wer ist da alles gescheitert? Champions-League-Trainer, erfahrene Trainer, neue Gesichter, Hoffnungsträger, keine Ahnung, wer da alles war. Und dann kommt der kleine Merlin aus der Jugend und haut die in die erste Liga. Das ist ja schon unfassbar eigentlich. So, er war ja nicht lange da, aber er hat es halt einfach geschafft, in den entscheidenden Spielen, in denen der HSV immer scheitert, die Mannschaft so einzustellen, dass sie eben nicht scheitert. Und ich weiß nicht, ob das einfach nur der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt war. Manchmal ist es ja so, einer, der dann einfach die Sachen laufen lässt und den Druck rausnimmt. Oder ob der geniale Ideen hat. Ich meine, der hospitierte beim FC Barcelona, habe ich gelesen. Also, da scheint er irgendwas abgefärbt zu haben. Aber wenn wir das ganz sachlich und nüchtern betrachten, also ich hätte es never ever für möglich gehalten, dass das passiert. Er muss irgendwas sehr richtig gemacht haben. Ich finde ja immer noch so Körpersprache und alles, da denkst du immer, da ist einer aus dem Publikum hingestellt worden. So. Aber er hat es geschafft. Und da muss man sagen, wenn du nach 7 Jahren es schaffst, den HSV hochzuheben, eine Aufgabe zu lösen, die keiner vor dir gelöst hat, das ist schon nicht schlecht.
Aber auch da haben wieder ja deutlich erfahrenere Trainer vor ihm dann da in dieser Rolle geschaltet.
Unfassbare Drucksituation am Ende, so, also wenn man überlegt, hier in Darmstadt und so war ja auch das Knackspiel irgendwie, dass sie das da so hinbekommen haben, aber auch jetzt der Druck, jetzt noch ein Gegentor gegen Ulm kriegen und so weiter. Und das dann so zu schaffen, so beeindruckend auch zu schaffen, so, ne? Hätte man nicht für möglich gehalten. Und da muss man schon sagen, das ist ja unwahrscheinlich, dass es die Mannschaft jetzt einfach von alleine schafft, plötzlich. Warum sollte die das plötzlich schaffen? Irgendwas muss es ja ausgelöst haben. Und dafür haben sie es natürlich verdient, aufzusteigen. Und jetzt müssen wir aber gucken, ist er auch ein Trainer eben, der eine Mannschaft in eine Saison führt, der auch mittelfristig führen kann, der diese ganzen Eitelkeiten, was es halt in so einer Mannschaft gibt, diese Selkes dieser Welt irgendwie in den Griff kriegt. Bis jetzt hat das. Eindeutig, aber es ist immer noch was anderes, ob man halt eine Krise abwendet oder ob man halt eine Mannschaft neu aufbaut, die nicht gleich wieder absteigen soll.
Und es gibt natürlich auch den Unterschied erste und zweite Liga. Wenn du Selke ansprichst, einer, der in der zweiten Liga ja wirklich super geknipst hat, der aber in seinen Jahren vorher in der ersten Liga ja überhaupt nicht an diese Zahlen, die er im Moment vorlegen kann, auch nur annähernd rangekommen war.
Terodde 2.0 sozusagen. Ja, aber die werden ja, ich meine, diese Mannschaft, da sind ja schon ein paar sehr talentierte Spieler dabei, aber das Geld, das da jetzt reinkommen wird durch den Aufstieg, und ich bin mir auch ganz sicher, also das merkt man ja in Hamburg, wie die ganze Stadt das da mitgetragen hat, also bis auf die St. Pauli-Fans natürlich. Ja, gut. Da wird auch viel Geld da sein, bin ich mir ganz sicher, nächste Saison. Und ich bin mir auch, wenn ich drüber nachdenke, kann ich mir nicht vorstellen, dass die gleich wieder absteigen, weil die werden sich sicher extrem verstärken müssen und werden sie auch tun und werden auch das Geld haben. Und insofern glaube ich auch nicht, dass da jetzt, dass es jetzt total davon abhängt, ob ein Glatzel oder ein Selke, da wäre ich auch sehr skeptisch, ob die in der Bundesliga gut genug sind. Weil das schon manchmal so ein bisschen, sagen wir es mal spöttisch, ein bisschen zweitligaartig aussieht, was die da machen, so auf dem Platz. Und da wird es bestimmt ein paar Verstärkungen geben. Mal gucken.
Aber das sieht es ja bei einigen Erstligisten auch aus.
Was sieht es aus?
Zweitligamäßig.
Ja, was aber ich meine, machen wir uns nichts vor, wenn man als Hamburger bleibt ja nicht viel anders übrig oder ist ja nicht viel anders übrig in den letzten Jahren, als öfters als vermutet zweite Liga zu gucken. Mein lieber Schwan, da guckst, siehst du manchmal Sachen, da traust du deinen Augen nicht. So Pass aus 3 Metern, 4 Meter am Mitspieler vorbei und so. Oder beim Stoppen irgendwie sich im Gesicht verletzt. Und also das ist nochmal ein ganz anderer Fußball als in der ersten Liga.
Also, Dinge, die man sonst nur in der U9 bei meinem Sohn sieht.
Ja, die man sonst nicht mal im Albtraum sieht. Nee, also ich bin natürlich froh, dass ich nicht mehr so viel zweite Liga gucken muss, auch wenn das ja die beste aller Zeiten war. Aber jetzt ist es natürlich nicht mehr, wenn jetzt Köln und HSV aufsteigen. Jetzt steigen ja auch mal endlich sozusagen große Vereine auf. Das heißt, es wertet natürlich die Bundesliga schon auch auf. Und insofern die große Frage ist, wer steigt nächstes Jahr aus der Bundesliga jetzt ab? Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen, wo man nicht mehr wissen, wer alles dabei ist. Können wir schon mal über die Absteiger reden, ehrlich gesagt.
Kann man nie zu früh mit anfangen. Ja, normalerweise sind es ja immer die Aufsteiger, aber wenn es tatsächlich Köln und der HSV wären, A, wünscht man sich das nicht aus Traditionsgründen. Und zum anderen kann ich es mir auch irgendwo nicht vorstellen. Gerade auch die Euphorie im Umfeld des HSV momentan ist so groß. Oder glaubst du, das kann auch schnell wieder kippen? Jetzt ist das Hamburger Publikum in der letzten Saison ja nicht unbedingt verwöhnt gewesen. Denn 11 Unentschieden, 6 Niederlagen insgesamt für den HSV sind ja jetzt auch trotz Aufstieg jetzt auch nicht so berühmt, aber die Euphorie ist einfach da.
Also wenn es ein Publikum gibt, dem man alles antun kann und das immer noch klatscht und jubelt, dann ist es wirklich das HSV-Publikum, das muss man ja mal sagen. Und das ist nicht immer gut gewesen für den HSV und war, finde ich, auch ein bisschen ein Grund dafür, den ganzen Niedergang, als immer nur alles bejubelt wurde so und immer gleich, jetzt haben wir ein Spiel gewonnen, dann schaffen wir ja doch noch die Champions League. Also das Publikum wird, glaube ich, nicht das Problem sein. Die werden, glaube ich, bis zum Umfallen mitjubeln. Und wenn ich so drauf gucke, Köln könnte ich mir eher noch vorstellen. Die stellen sich ja immer selber ein Bein. So. Aber klar, nächstes Jahr ist dann wahrscheinlich Hoffenheim, Heidenheim, St. Pauli, das sind dann wahrscheinlich die Kandidaten, ne, die dann gucken müssen, dass sie da überm Strich bleiben.
Tiefergehende Analyse zur Zukunft des HSV dann übrigens morgen im Podcast beim Kollegen Max Ropers. Der wird sich der Thematik der Sportstadt und Fußballhauptstadt Hamburg dann auch noch ein bisschen widmen. Aber wo wir noch bei Trainern sind zum Abschluss. Trainer des Jahres für dich. Kovac, der den BVB wieder renoviert hat. Topmöller, der vielleicht Eintracht Frankfurt, die launische Diva, dann gezähmt haben wird. Müssen wir mal abwarten, ob es tatsächlich so kommt. Merlin Polzin, der den HSV zurückgeführt hat. Der Wundertrainer Julian Schuster oder doch Friedhelm Funkel?
Nee, Friedhelm Funkel nicht. Das war zu kurz. Aber also das hängt jetzt natürlich stark vom letzten Spiel ab. Wenn Freiburg in die Champions League kommt, für mich auf jeden Fall Julian Schuster. Also diese Konstellation hinzubekommen, so einen Christian Streich abzulösen und im ersten Jahr in die Champions League zu kommen. Also Julian Schuster wäre auch mit Bayern deutscher Meister geworden, 100%. Und Kovac, nee, das ist mir nicht. Da gab es wieder zu viel Schrott zwischendurch. Julian Schuster wäre mein Tipp am nächsten Wochenende. Aber eigentlich muss man sagen, okay, an einem Spiel darf man das ja auch nicht festmachen. Ich sage Julian Schuster. Zack.
Nehmen wir mal als Schlusswort mit in diese Fußballwoche, in die letzte Fußballwoche der Bundesliga-Saison. Und danach kommt ja auch noch, also im Grunde geht es ja eigentlich nahtlos weiter bis zur nächsten Fußballsaison. Es wird nie aufhören, es wird immer Fußball gespielt und wir werden drüber reden. Wir machen zwar auch sicherlich eine kleine Sommerpause, aber ansonsten wird es hier natürlich Newsletter und Podcast-mäßig bei uns dann noch ein bisschen was geben im Laufe dieser Saison. Alex, vielen Dank.
Ich danke dir.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.